Liebe Geschwister, der Vortrag heute Nachmittag dreht sich um die Auslegung und Anwendung von Epheser 4, den Versen 3 bis 6. Da schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinden: Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die der Geist Gottes euch geschenkt hat. Der Frieden, der von Gott kommt, ist das Band, das euch umgibt. Ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von allem, der über alles regiert und durch alles und in allem wirkt. Das Thema des Vortrags heute Nachmittag lautet: Die Bewahrung der Einheit als Herausforderung für die christlichen Gemeinden. Der Bibeltext gibt dieses Thema vor und von ihm her werden wir es in drei Punkten beleuchten. Der erste lautet: Christliche Einheit ist eine Gabe Gottes, die in seinem Heilshandeln begründet liegt. Und es ist hier sinnvoll, erst einmal den Begriff von der Einheit zu klären. Was ist Einheit? Einheit bedeutet ja nicht, dass da etwas oder jemand für sich ist. Einheit bedeutet nicht, dass da verschiedene Teile, seien es Personen oder Dinge, dass die ohne Beziehung zueinander eben bloß nebeneinander stehen, so wie man eine Anzahl von Gläsern nebeneinander stellt, sondern Einheit, darunter verstehen wir gemeinhin das Zusammenwirken unterschiedlicher Teile zu einem harmonischen Ganzen. Das ist Einheit. Das Zusammenwirken verschiedener Teile zu einem harmonischen Ganzen. Und dieses Prinzip ist so allgegenwärtig, dass wir es überall beobachten können. Selbst in der Natur, in der Physik etwa, ist das Atom eine Einheit. Und zwar hat das Atom seine Existenz darin, dass seine Teile, Elektronen, Protonen und Neutronen, harmonisch zusammenwirken. Auch unser Leib ist eine Einheit. Er hat seine Existenz darin, dass seine Teile, die Vielzahl von Zellen und Organen, dass die harmonisch zusammenwirken. Und so kann man in der Welt, wo man auch hinschaut, eine Fülle von Beispielen finden, die das Wesen von Einheit veranschaulichen. Jetzt ist die Einheit, die wir in der Natur finden, vergleichsweise minderwertig, wenn wir sie mit der Einheit vergleichen, die es zwischen Personen gibt. Bei Personen ist es ja so, dass sie nicht einfach aufgrund von Naturgesetzen zu einer harmonischen Einheit zusammenfinden. Und die Art von Einheit, die es unter Menschen gibt, ist auch viel schöner, viel wertvoller als das Zusammenspiel von Elektronen und Protonen in einem Atom. Denn hier sind es lebendige Beziehungen, die die Einheit ausmachen. Und wenn wir so grundsätzlich über das Wesen der Einheit nachdenken, stellt sich die Frage, warum die Welt offensichtlich so aufgebaut ist, dass wir diesem Prinzip überall begegnen, dass da verschiedene Teile zusammenwirken, harmonisch zusammenwirken, sodass daraus eine übergeordnete Einheit entsteht. Und dass diese Einheit dann wertvoller ist als die Summe der Teile. Das ist ein Geheimnis. Wir selbst als Menschen haben in uns eine Sehnsucht danach, in einer Einheit liebender Beziehungen aufgehoben zu werden. Das, was uns als Einsamkeit ankommt. Das ist so dieses Gefühl, außen vor zu stehen. Das ist so die Hoffnung, die wir dann haben, dass es so etwas geben möge, eine Einheit geben möge, in der wir aufgehoben werden. In der wir unsere Bestimmung finden. Warum ist das so? Warum sind wir so? Warum ist die Welt herum so? Die naheliegende Antwort ist, dass Gott diese Welt so geschaffen hat. Und er hat diese Welt auf sich hingeschaffen, damit alle Kreatur in ihm ihre Einheit finde. Gott hat diese Welt so geschaffen, damit sie sein Wesen widerspiegelt. Die schönste Einheit, die es gibt, ist die Einheit in Gott. Gott ist eine Einheit dreier göttlicher Personen, die von Ewigkeit zu Ewigkeit in liebender Harmonie miteinander verbunden sind. Es sind hier nicht drei identische Personen, sondern drei verschiedene: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Jede dieser Personen ist gleich göttlicher Natur, aber jede unterscheidet sich von der anderen. In einer ewig liebenden Einheit sind sie ein göttliches Wesen. Dies ist das tiefste Geheimnis, aus meiner Sicht, das tiefste Geheimnis im Wesen Gottes. Gott ist dreieinig. Er ist eine Einheit voll unauslotbarer Herrlichkeit. Und alles, was wir an Einheit in der geschaffenen Welt finden, das ist nur ein Abglanz der Herrlichkeit in Gott selbst. Nun gibt es in der geschaffenen Welt eine Form von Einheit zwischen den Menschen, die zwar nicht an die Herrlichkeit der Einheit in Gott heranreicht, aber auch wenn sie geschaffen ist, so ist sie innerhalb der geschaffenen Welt das Größte, was es gibt, was man sich nur denken kann, an Einheit. Und das ist die Einheit der christlichen Gemeinde. Wenn man sich etwas denken kann, was in der Welt, die wir kennen, alles andere an Einheit übersteigt, an Herrlichkeit, ist es die Einheit einer christlichen Gemeinde. Denn sie leitet sich unmittelbar aus dem Erlösungshandeln des dreieinigen Gottes her. Die Einheit einer Gemeinde spiegelt Gottes herrliche Einheit besser wider als alles andere. Die Einheit der Gemeinde ist so herrlich, dass sogar Engel darüber staunen. Und von dieser Einheit schreibt Paulus in Epheser 4, Vers 3, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die der Geist Gottes euch geschenkt hat. Der Frieden, der von Gott kommt, ist das Band, das euch umgibt. In Bezug auf die christliche Einheit können wir zwei Dinge unterscheiden: das Wesen und die Herkunft dieser Einheit. Was ist das Wesen christlicher Einheit? Christliche Einheit ist nichts irgendwie Abstraktes, sondern hat immer eine konkrete Gestalt. Und wo es diese konkrete Gestalt von Einheit unter Christen nicht gibt, da ist gar keine Einheit vorhanden. Die konkrete Gestalt christlicher Einheit besteht nicht in einem bloßen Bekenntnis. Es mag sein, dass sich alle Glieder einer Gemeinde auf ein Bekenntnis berufen. Das besagt noch nicht viel darüber, wie es mit der Einheit der Gemeindeglieder beschaffen ist. Das Bekenntnis, wenn es gut ist, verhilft den Gemeindegliedern, die Einheit konkret zu gestalten. Das Bekenntnis ersetzt diese Einheit aber nicht. Was ist Einheit? Einheit, das sind konkrete Beziehungen von Gemeindegliedern in Liebe zu Gott und zueinander. Konkrete Beziehungen in Liebe zu Gott und zueinander. Das ist Einheit. Und solche Beziehungen erwachsen aus dem Glauben an Jesus Christus. Und solche Beziehungen, die die Einheit ausmachen, stärken umgekehrt wiederum den Glauben an Jesus Christus. Was macht nun den Wert christlicher Einheit aus? Warum ist sie es wert, bewahrt zu werden? Die Einheit einer Gemeinde ist deshalb von unvergleichlich hoher Herrlichkeit, weil sie durch Gottes Heilshandeln mit Gott vereint ist. Die Gemeinde ist durch Gottes Heilshandeln mit Gott vereint. Und die Herrlichkeit dieser Einheit zeigt sich dann auch auf der zwischenmenschlichen Ebene unter den Glaubensgeschwistern. Und die Einheit von Menschen, kann man sagen, allgemein erst einmal, ist umso höherwertiger, je unterschiedlicher die Menschen sind, die zusammenkommen. Und die sich dann vereinen. In einer christlichen Gemeinde ist es in der Regel so, dass hier Menschen zusammenkommen, die sonst nicht zusammenkommen würden, weil die Hürde zu groß wäre, dass sie zusammenkommen. In der Gemeinde kommen sie trotz scheinbar unüberwindlicher Hürden zusammen, weil Gott sie in seinem Heilshandel in Christus vereint hat. Durch das Wirken des Heiligen Geistes findet sich dann eine Ortsgemeinde zusammen als eine Einheit von Menschen, die sonst niemals zusammengekommen wären. Daraus folgt dann, dass eine Ortsgemeinde dann eine gute Zusammensetzung hat, wenn sie ohne Gottes Wirken und ohne den gemeinsamen Glauben an Christus auseinanderbrechen würde. Wenn eine Gemeinde so zusammengesetzt ist, dass sie menschlich denken, hoffentlich bricht das nicht auseinander. Es ist ein gutes Kennzeichen einer Gemeinde. Wenn dort so große Unterschiede sind, dass man merkt, das, was diese Leute zusammenhält, ist wirklich in allererster Linie der Glaube. Keine rein menschliche Sympathien spielen hier die Hauptrolle, sondern der Glaube. Sie sind geeint in Christus. Gott überwindet, wenn er Einheit in seinem Volk schafft, große Hürden zwischen den Menschen. Sie sind so groß, dass wir sie niemals überwinden könnten. Und Gott schafft sich deshalb lauter Ortsgemeinden mit so unterschiedlichen, an sich nicht gemeinschaftsfähigen Leuten. Warum? Weil er sich als der große Versöhner verherrlichen möchte. Wenn wir das alles selbst schaffen würden, hätte Gott keinerlei Anlass, sich zu verherrlichen. Dann könnten wir uns selbst auf die Brust schlagen. In Vers 3 aber schreibt Paulus von dem Frieden, der das Band ist, welches die Gemeinden umgibt und vereint. Und er macht dies im Epheserbrief vor allem an der Tatsache deutlich, dass Gott in den christlichen Ortsgemeinden zur Zeit von Paulus jüdische und nichtjüdische Christen zu einer Einheit zusammengefügt hat. Es ist für uns wahrscheinlich etwas schwierig nachzuvollziehen, wie unmöglich das damals jüdischen Christen und nichtjüdischen Christen erschienen ist, dass beide in einer Gemeinde zusammenkommen. Für die meisten Christen war es viel plausibler, dass man Gemeinden gründet, die entweder jüdisch-christlich sind oder nicht jüdisch-christlich sind. Paulus hat seinen gesamten Dienst darauf ausgerichtet, solche Gemeinden zu gründen, in denen das nicht der Fall ist, sondern wo sie beide geeint sind in einer Gemeinde. Es war Gott, der in Christus durch den Heiligen Geist gehandelt hat. In Epheser 2, ab Vers 11, wendet sich Paulus an die nichtjüdischen Christen und schreibt, und wer eine Bibel da hat, kann mitlesen, ich lese einen längeren Abschnitt, ab Kapitel 2, Vers 11, denkt einmal zurück. Ihr wisst, dass ihr wegen eurer nichtjüdischen Herkunft die Unbeschnittenen genannt werdet, und zwar von denen, die sich selbst als die Beschnittenen bezeichnen. Wie stand es früher um euch? Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr Gott fern wart, und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Christliche Einheit wird nicht von uns gemacht, sie hat ihre Grundlage in dem Heilshandeln des dreieinigen Gottes. Der Vater sandte seinen geliebten Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Der ist für uns am Kreuz gestorben und er hat durch seine Auferstehung eine neue Menschheit heraufgeführt. Gott, der Heilige Geist, wirkt den Glauben an Christus. Er wirkt auch die Liebe unter den Glaubensgeschwistern. In dieser Liebe zu Gott und zueinander sind die Gemeinden eine Einheit unterschiedlichster Menschen. Und dass sie in Harmonie zusammenkommen und zusammenbleiben, verherrlicht Gott, denn er ist es, der dieses bewirkt. Die Einheit also ist eine Gabe, ein Geschenk Gottes. Niemand von uns kann sich dessen rühmen, dass er irgendetwas dazu beigetragen hätte, dass es sie gibt. Aber die Gemeinden stehen in der Verantwortung, diese Einheit zu bewahren. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Christliche Einheit wird bewahrt, indem man in Demut darum kämpft. Ich lese nochmals Vers 3 aus Kapitel 4. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die der Geist Gottes euch geschenkt hat. Der Frieden, der von Gott kommt, ist das Band, das euch umgibt. Das Verb, das Zeitwort, welches Paulus gebraucht, bedeutet, am Anfang von Vers 3 gebraucht er dies, das bedeutet so viel wie um etwas eifern, um etwas kämpfen, alles daran setzen. Es ist eine ungemein starke Aufforderung von Paulus an die Gemeinden. Es geht Paulus um viel. Es ist eine dringliche Bitte von Paulus. Die Bewahrung der Einheit in den Gemeinden steht für ihn im Zentrum christlicher Ethik. Denn die Einheit der Gemeinde spiegelt unmittelbar die Herrlichkeit von Gottes Versöhnungstat in Christus wider. Je mehr jemand Gottes Versöhnungstat hochschätzt, umso mehr wird ihm auch die Einheit der Gemeinde wert sein. Die Einheit einer Gemeinde besteht in liebenden Beziehungen zu Gott und zueinander, so wie Gott sie gewirkt hat. Die Einheit einer Gemeinde besteht im lebendigen Zusammenwirken unterschiedlichster Menschen zum Lobe Gottes. Was heißt es dann also, die Einheit zu bewahren? Es heißt nichts anderes, als in solchen Beziehungen zueinander, die von Liebe geprägt sind, auszuharren. Es heißt, in diesen Beziehungen zu wachsen, die von Liebe zu Gott und zueinander geprägt sind. Ich erinnere an die Predigt von heute Morgen. Einheit wird bewahrt, indem die Glieder einer Gemeinde so miteinander umgehen, wie Paulus dies in Epheser 4, Vers 2 beschrieben hat. Legt besonders Demut und Freundlichkeit an den Tag. Übt Nachsicht, nämlich, dass ihr in Liebe miteinander auszukommen sucht. Wo diese Aufforderung von Paulus beherzigt wird, wird Einheit automatisch bewahrt. Einheit besteht darin, dass Gemeindeglieder Demut und Freundlichkeit an den Tag legen. Einheit besteht darin, dass einer den anderen höher achtet als sich selbst. Einheit besteht darin, dass einer mit dem anderen Nachsicht übt. Einheit besteht darin, dass einer dem anderen die Sünden vergibt. Ich möchte an dieser Stelle nochmals die Bedeutung der Demut als eine der höchsten Tugenden herausstellen. Wenn die Demütigen darum kämpfen, die Einheit einer Gemeinde zu bewahren, wenn die Demütigen darum kämpfen, dann ist es um die Einheit einer Gemeinde gut bestellt. Wenn aber solche Leute anfangen, für die Einheit zu kämpfen, die ein zu großes Ego mit sich herumtragen, die hochmütig sind eigentlich in ihrer Gesinnung, dann ist es unmöglich, diese Einheit zu bewahren. Der Demütige, das haben wir heute Morgen gesehen, stellt sich nicht selbst in den Mittelpunkt, er stellt Gott in den Mittelpunkt. Der Demütige dient den Geschwistern in der Gemeinde ohne Hintergedanke. Der Demütige will sich im Dienst nicht selbst verwirklichen, er will sich nicht selbst verherrlichen, er stellt, auch wenn er den anderen dient, sie nicht in den Mittelpunkt, sondern er stellt Gott in den Mittelpunkt. Und sein Dienst an den Geschwistern besteht darin, ihnen zu helfen, ebenso Gott in den Mittelpunkt zu stellen. Der Demütige ist erfüllt von Liebe. Und was ist Liebe? Ich sag's mal ein bisschen provokant, Liebe ist ein Gefühl. Liebe ist nicht bloß eine Tat, sondern Liebe erweist sich in der Tat als echt. Aber in ihrem Wesen ist Liebe eine innere Gesinnung, eben ein tief empfundenes Gefühl, keine Sentimentalität, keine Gefühlsduselei, sondern der Liebende ist erfüllt von Freude an dem, was er liebt. Der Liebende ist erfüllt von dem inneren Verlangen, das zu bewahren, was er liebt. Darum kämpft er für die Einheit einer Gemeinde. Also was die Gemeinde als Einheit bewahrt, ist gegenseitige Liebe. Und damit ist nichts anderes gesagt, als dass ihre Einheit durch ein gemeinsam erlebtes und gelebtes, intensives Verlangen bewahrt wird. Und dieses Verlangen muss auf ein gleiches Ziel ausgerichtet sein. Ich sage es nochmal, Liebe ist ein Gefühl, aber keine Gefühlsduselei. Liebende wissen genau, worin ihre Einheit besteht. Liebe ist Freude an dem Geliebten. Und Liebe als gelebte Einheit ist immer gemeinsame und geteilte Freude. Jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Kern der christlichen Einheit. Die Einheit einer Gemeinde besteht in ihrem Kern darin, dass sich ihre Glieder gemeinsam mit der allergrößten Freude an Gott erfreuen. Das ist der Pulsschlag wahrer christlicher Einheit. Dass die Glieder einer Gemeinde darin geeint sind, ihre allergrößte Freude in Gott zu suchen und in ihm zu finden. Ich bin davon überzeugt, dass viele Enttäuschungen, die wir in Gemeinden, jeder von uns wahrscheinlich schon erlebt hat, hiermit zusammenhängen. Nach außen sieht es manchmal so aus, als ob da eine Einheit zerbrochen ist. Manchmal muss man aber fragen, ob denn das, was da zerbrochen ist, wirklich eine Einheit im christlichen Sinne war. Manchmal wird durch einen Streit nur offenbar, dass da eine gemeinsam geteilte, allergrößte Freude an Gott nie da gewesen ist. Und wo diese tiefe Freude an Gott nicht da ist bei den Gliedern, da reicht oft ein belangloser Anlass, der dann eine Bombe zum Platzen bringt. Und was dann zerbricht, ist Menschenwerk. Und Gott kann dann daraus etwas Neues schaffen zu seiner Ehre. Eine echte Tragödie hingegen ist es, wenn eine wirkliche Einheit in gemeinsamer Liebe, in gemeinsamer brennender Liebe zu Gott zerbricht. Das ist Anlass zu allergrößter Trauer. Es muss einem das Herz zerbrechen, wenn man dies miterlebt oder womöglich selbst schuld wird. Wenn wahre Einheit zerbricht. Wo eine Einheit zerbricht, sündigen wir gegeneinander, aber vor allem gegen Gott. Wir selbst tragen dazu bei, Einheit zu trüben, wenn wir unsere allergrößte Freude eben nicht mehr in Gott und in seiner Gnade suchen, sondern woanders. Dann sollen wir, wie David, lernen, von Herzen zu bekennen, sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Gnade. Tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Wahre Einheit ist dort, wo Menschen Gott, wie er sich in Christus offenbart hat, mit der allergrößten Freude in den Mittelpunkt stellen. Diese Freude eint sie. Und diese gemeinsame Freude an Gott ehrt Gott auf die allerschönste Weise. Diese Einheit ist so stark, dass die Glieder einer Gemeinde dann, wenn sie in solcher Einheit vereint sind, ansonsten viele Unterschiede aushalten können, an der andere Gemeinschaften von Menschen schon lange zerbrochen wären. Der einzige tragende Grund, warum Menschen in einer christlichen Gemeinde zusammenfinden, ist der, dass sie Gottes überwältigende Gnade in Christus erfahren haben und von Freude darüber schier vergehen. Die Einheit einer Gemeinde kommt von Gott her und sie ist auf Gott hin als dem Ziel und Sinn von allem ausgerichtet. Und da Gott sich uns in der Heiligen Schrift geoffenbart hat, ist sie, die Heilige Schrift, ist, an der sich die Einheit einer Gemeinde ausrichtet. Und damit komme ich zu Punkt 3. Die Einheit einer Gemeinde wird durch zentrale biblische Wahrheiten vorgegeben. Paulus schreibt in Epheser 4, den Versen 4 bis 6. Ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von allem, der über alles regiert und durch alles und in allem wirkt. Es ist hilfreich, sich diese Schnittstelle mal anzugucken zwischen Vers 3 und Vers 4. In Vers 3 fordert Paulus die Gemeinden auf, setzt alles daran, die Einheit der Gemeinde zu bewahren. Und dann kommt ganz unvermittelt ein Leib, ein Geist und so weiter die Aufzählung. Paulus nennt hier wesentliche Vorgaben, die wir in der göttlichen Offenbarung finden. Die Einheit einer Gemeinde lebt davon, dass ihre Glieder diese Vorgaben als allergrößten Schatz miteinander teilen. Die Liste, die Paulus aufstellt, benennt zentrale biblische Wahrheiten. Es werden aber nicht alle biblischen Wahrheiten genannt. Es ist eine Liste von 7 Wahrheiten und die Zahl 7 wird symbolisch gebraucht. Die Wahrheiten, die Paulus hier nennt, stehen stellvertretend für alle anderen, die nötig sind für die Einheit einer Gemeinde. Und die Wahrheiten, die Paulus hier ausgewählt hat, ergeben sich aus dem Zusammenhang des Epheserbriefes. Paulus ruft ja die Gemeinden dazu auf, ihre Einheit zu bewahren. Und deshalb zählt er solche Wahrheiten auf, denen das Prinzip der Einheit innewohnt. Sei es das Prinzip der Einheit im Wesen Gottes oder das Prinzip der Einheit im Wesen des göttlichen Heilshandelns. Von den 7 Wahrheiten, die Paulus hier nennt, beziehen sich 3 jeweils auf eine Person der göttlichen Dreieinigkeit: Heiliger Geist, Sohn und Vater. Die übrigen 4 Wahrheiten bringen die Beziehungen der Gläubigen zum dreieinigen Gott zum Ausdruck. Jetzt gehen wir mal diese Wahrheiten nach und nach durch. Was die Gemeinden anspornen soll, ihre Einheit zu bewahren, wird in der ersten Wahrheit gesagt. Die Gemeinde ist ein Leib. Sie ist ein Leib, weil sie der Leib von Christus ist. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit, das ausführlicher darzustellen, was Paulus hier mit ein Leib meint. Es ist damit keine Institution gemeint, die mehrere Ortsgemeinden umfasst. Es ist die Gemeinde, die im Himmel um Christus versammelt ist, gemeint. Die Gemeinde aller Heiligen, von der zum Beispiel Hebräer 12 spricht. Die hat Paulus hier vor Augen. So, und wie ist jetzt die Verbindung zu den Ortsgemeinden? Jede Ortsgemeinde auf der Erde symbolisiert und repräsentiert auf der Erde diese himmlische Versammlung. Diese himmlische Versammlung ist schon vollkommen geeint in Christus, weil sie frei von Sünde ist. Und so wie sie schon eine Einheit darstellt, soll jede Ortsgemeinde auf der Erde dieser Einheit nachstreben, bewahren. Das soll dazu reichen. Die zweite Wahrheit, auf die sich die Gemeinde zur Bewahrung ihrer Einheit ausrichten soll, ist die, dass da ein Geist ist. Gemeint ist der Heilige Geist. Es ist ja so, dass der Geist Gottes auf der einen Seite dafür sorgt, dass es in jeder Gemeinde eine Vielfalt gibt. Das macht Paulus vor allem im Anschluss in Epheser 4 deutlich, ab Vers 7 und in 1. Korintherbrief Kapitel 12, wo er deutlich macht, es gefällt dem Heiligen Geist, Gaben auszuteilen an die Gemeindeglieder. Und zwar macht er das so, wie es ihm gefällt. Und er macht es so, dass nie eine einzelne Person in der Gemeinde alle anderen überragen kann. Er macht es so, dass alle Gemeindeglieder mitwirken an der Gestaltung der Einheit in der Gemeinde. Also einerseits sorgt der Heilige Geist für eine Vielfalt, aber weil es eben der eine Heilige Geist ist, dienen alle seine Gaben der Auferbauung der einen Gemeinde. Und was Paulus hier meint, ist Folgendes. Ein Geist heißt, der Heilige Geist ist in seinen Beweggründen ungeteilt. Er wirkt in der Gemeinde so, dass sie sich als Einheit Christus ihrem Herrn unterstellt und zu ihm hin wächst. Das Dritte, was Paulus nennt, ist die Hoffnung. Wir haben eine Hoffnung. Wir leben alle auf dasselbe Ziel zu, wonach wir uns sehnen. Ich greife hier das auf, was ich vorhin über die Bedeutung von echten Gefühlen gesagt habe für die Einheit. Einheit besteht darin, von derselben Sehnsucht und Freude erfüllt zu sein. Was ist unsere Hoffnung, nach der wir uns am meisten sehnen? Worauf freuen wir uns mit der größten Vorfreude? Die Antwort kann nur lauten, wir freuen uns darauf, einmal für immer erlöst zu sein und für Gott und Gott für immer mit der allergrößten Freude in den Mittelpunkt stellen zu können. Dass wir das einmal können in der Auferstehung. Gott für immer mit der allergrößten Freude in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist unsere größte Hoffnung. Was Gott noch vorhat, ist uns also bekannt. Er hat es uns in seinem Wort offenbart. Darum können wir darauf hoffen und gewiss sein, dass er es erfüllt. Gemäß Kapitel 1, Epheser 1, Verse 9 und 10, wo Paulus schreibt, Gott hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er, so hatte er es sich vorgenommen und so hatte er beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Und jetzt kommt's. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles geeint werden. Das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Die vierte Wahrheit, auf die sich die Christen zur Bewahrung ihrer Einheit ausrichten sollen, ist die, dass es nur einen Herrn gibt. Dieser eine Herr ist Jesus Christus. Im Epheserbrief spricht Paulus etwa 20 Mal von Christus als dem Herrn. Und wenn es etwas gibt, was für Paulus im Blick auf Jesus Christus von allergrößter Bedeutung gewesen ist, dann dies, dass er der Herr ist. Der Titel Herr ersetzt in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments den Gottesnamen Jahwe. Paulus war sich darüber im Klaren, was er tut, wenn er von diesem griechischen Alten Testament her Jesus als den Herrn bezeichnet. Er wendet damit den Anspruch Jahwes, der Herr zu sein, auf Jesus Christus an. Und dies entspricht der Aussage in Epheser 1, Verse 22 und 23, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Zwei Wahrheiten hat Paulus mit dem Heiligen Geist in Verbindung gebracht, nämlich dass da ein Leib ist und eine Hoffnung. Nun bringt er zwei Wahrheiten in der Liste, sind es die Wahrheiten 5 und 6, mit Christus als dem Herrn in Verbindung. Ein Glaube, eine Taufe. Paulus nennt sie als Wahrheiten, die Christen am Anfang ihres Christenlebens lernen und erfahren. Mit dem Glauben meint Paulus hier wahrscheinlich den Glaubensinhalt. Es gibt da diese Doppeldeutigkeit. Glaube, das kann einmal der Glaube sein, mit dem ein Mensch glaubt. Glaube kann aber auch das sein, dass es das ist, was er glaubt. Und das meint Paulus hier. Unser Glaubensbekenntnis, das, was wir glauben, ist hier gemeint. Das ist insofern wichtig im Epheserbrief, dass Paulus deutlich machen will, es gibt keinen Glauben für Juden einerseits und dann einen Glauben für Nichtjuden andererseits. Sondern wenn Juden und Nichtjuden an Christus glauben, haben sie einen Glauben. Und dieser Glaube eint sie. Sie bekennen sich zu Christus als ihrer beider Herren, neben dem es keine anderen Herren gibt. Und demgemäß gibt es auch nur eine Taufe. Paulus beantwortet hier nicht die Frage, wie oft ein Mensch getauft werden darf oder nicht. Es geht ihm um den Inhalt der Taufe, das, worauf die Taufe hinweist. Und da gibt es nur eine Taufe. Die Taufe symbolisiert, was ein Mensch glaubt, der zum Glauben an Christus kommt. Die Taufe symbolisiert vor allen Dingen die Vereinigung des Gläubigen mit Christus durch den Glauben. Und da es nur einen Herrn gibt, gibt es nur einen Glauben an den einen Herrn. Und da es nur einen Herrn gibt und nur einen Glauben an den einen Herrn, gibt es auch nur eine Taufe, die dies symbolisch darstellt. Die siebte Wahrheit bildet dann den Höhepunkt in der Liste. Ein Gott und Vater von allem, der über alles regiert und durch alles und in allem wirkt. Und hier taucht neben dem Leitwort ein das zweite Leitwort auf, alles. Ein Gott und Vater regiert über alles. Ein Gott und Vater wirkt durch alles. Ein Gott und Vater wirkt in allem. Und alles, damit ist hier das Universum gemeint, alles, was es gibt. Hier bringt Paulus eine grundlegende biblische Wahrheit über Gottes Wesen und über seine Herrschaft zum Ausdruck. Gott ist einerseits jenseitig, oder wie man sagt, er ist transzendent, er herrscht souverän über alles. Andererseits ist Gott aber auch diesseitig. Er wirkt allgegenwärtig durch alles und in allem. Und diese Wahrheit ist für Paulus hier zentral und wichtig. Wenn Christen die Einheit ihrer Gemeinde bewahren wollen, so Paulus, dann müssen sie sich auf diese Wahrheit unter anderem auch ausrichten. Dass da ein Gott ist, der über alles herrscht und in allem und durch alles wirkt. Gott übt seine Herrschaft souverän, aber nicht beliebig aus, sondern er verfolgt dabei das eine Ziel, alle Dinge in Christus zu vereinen. Paulus spricht hier nicht davon, dass alle Menschen errettet werden. Manche Ausleger lesen diesen Vers so, dass eben hier alles miteinander versöhnt wird irgendwann. Alle Menschen, selbst die Dämonen, werden irgendwann mit Gott versöhnt. Davon ist hier nicht die Rede. Paulus spricht hier von der Vereinigung, von der Errettung all derer, die Gott in Christus erwählt hat. Jede Gemeinde, die ihre Einheit bewahrt, und das ist in diesem Zusammenhang wichtig, jede Gemeinde, die ihre Einheit bewahrt, verkündet der Welt dadurch die unergründliche Weisheit Gottes. Die Gemeinde bringt schon jetzt in einer gefallenen und von Sünde gezeichneten Welt die Einheit zum Ausdruck, die Gott am Ende der Geschichte schaffen wird. Dies alles sind zentrale biblische Wahrheiten. Eine Gemeinde, die ihre Einheit bewahren will, muss sich auf sie ausrichten und an ihnen festhalten. Ich betone jetzt also die inhaltliche Vorgabe, die es für die Einheit gibt. Ohne die geht es nicht. Paulus hat hier nicht alle biblischen Wahrheiten genannt, die für die Einheit einer Gemeinde von zentraler Bedeutung sind. Es gibt noch mehr. Und wenn es in diesen Fragen keine Einmütigkeit gibt, gibt es auch keine Einheit in der Gemeinde. Es gibt solche zentrale biblischen Lehren, an denen vorbei kann man keine Einheit einer christlichen Gemeinde machen. Daneben gibt es aber auch biblische Lehren. Da geht es zwar auch um richtig oder falsch, aber sie sind eher zweitrangig oder nebensächlich. Das heißt, nebensächlich heißt, wenn man in diesen Fragen unterschiedlicher Meinung ist, zerstört es nicht unbedingt die Einheit der Gemeinde. Sie zerstören die Einheit der Gemeinde nicht unbedingt, das soll heißen, es kann sein, dass jemand über eine nebensächliche Frage so streitet, als ginge es um eine zentrale Wahrheit. Und indem er so darüber streitet, zerstört er womöglich die Einheit einer Gemeinde. Ein Beispiel dafür, für solche wohlgemerkt nicht belanglosen Fragen, aber zweitrangigen Fragen, über die man nicht so streiten soll, dass es die Einheit zerstört. Ein Beispiel für so eine Frage gibt Paulus in Römer Kapitel 14 und 15. Das brauchen wir jetzt nicht miteinander lesen. Ich schildere kurz, worum es dort geht. In der Gemeinde in Rom gab es unterschiedliche Ansichten über die Frage, ob die Speise- und Reinheitsgebote für Christen noch verbindlich sind oder nicht. Die Frage war klar zu beantworten. Sie waren nicht mehr verbindlich, die Reinheitsvorschriften des Alten Testamentes. Auch Paulus war dieser Ansicht, dass sie nicht mehr verbindlich waren. Trotzdem ermahnt er die Gemeinde, sich über diese Frage nicht zu zerstreiten. Da sagt er eben, wer bestimmte Speisen weiterhin meiden will, der kann das tun. Man soll dem Betreffenden kein schlechtes Gewissen machen, weil er sich immer noch nicht traut, Schweinefleisch zu essen. Aber er soll, der ein schlechtes Gewissen hat, alles zu essen, er soll seinerseits nicht die Gemeinschaft mit denen aufkündigen, die eben ein freies Gewissen haben, alles zu essen. Also, Paulus verbietet den Gläubigen in Rom, dieses Thema auf eine Weise anzugehen, dass es die Einheit der Gemeinde zerstört. Möglich ist es, dass beide Seiten das Thema hochstilisieren zu einer zentralen Frage und davon die Einheit der Gemeinde abhängig machen. Und die Seite, die das tut, macht sich schuldig. Manchmal ist es besser zu schweigen und sich auf wirklich erstrangige biblische Wahrheiten zu konzentrieren, als sich über zweitrangige Dinge zu zerstreiten. Eine wichtige Frage ist natürlich jetzt, was sind erstrangige biblische Wahrheiten? Was sind zweitrangige biblische Wahrheiten? hier eine klare Antwort zu finden, ist in manchen Fällen nicht einfach. Ich würde sagen, in vielen Fällen ist es klar. Manchmal ist es nicht klar. Und es sind gerade die Wahrheiten, die so dazwischen zu liegen scheinen, deren Bedeutung für die Einheit der Gemeinde wir nur schwer einschätzen können. Und hier, liebe Geschwister, braucht es Weisheit. Weisheit, Demut und der Leitung des Heiligen Geistes. Eine Definition für die Unterscheidung von erstrangigen und zweitrangigen biblischen Wahrheiten erscheint mir ganz hilfreich. Eine erstrangige biblische Wahrheit ist eine solche, die einen bedeutenden Einfluss darauf hat, wie wir über andere biblische Wahrheiten denken und oder einen großen Einfluss darauf hat, wie wir leben. Eine zweitrangige biblische Wahrheit ist eine solche, die nur relativ wenig Einfluss darauf hat, wie wir über andere biblische Lehren denken und oder einen sehr geringen Einfluss darauf hat, wie wir leben. Um es nun nicht schwieriger zu machen, als es ist, es gibt zahlreiche erstrangige biblische Wahrheiten, auf die man sich in einer Gemeinde gemeinsam ausrichten muss, wenn man die Einheit bewahren will. Ich nenne einige. Die Lehre von der göttlichen Inspiration der Heiligen Schrift, erstrangig. Die Lehre vom Wesen Gottes und seinen Eigenschaften, einschließlich der Dreieinigkeitslehre, ist erstrangig. Die Lehre von der wahren Gottheit und Menschheit Jesu ist erstrangig. Die Lehre von der Errettung allein aus Gnaden ist erstrangig. Die Lehre vom stellvertretenden Sühneopfer Christi ist erstrangig. Sie merken, da kommt einiges zusammen. Die Lehre von der Rechtfertigung aus Glauben ist erstrangig. Die Lehre vom Gehorsam aus Glauben ist erstrangig. Die Lehre von der Heilsgewissheit ist erstrangig. Die Lehre vom Ausharren im Glauben ist erstrangig. Tja, die Lehre von der Einheit der Gemeinde ist erstrangig. Auch die besondere ethische Bedeutung der Demut und der Liebe für die Bewahrung der Einheit ist auch erstrangig. Also Sie merken, durchaus auch ethische Themen können erstrangig sein. Auch die Lehre vom doppelten Ausgang in der Ewigkeit, also Himmel und Hölle, ist erstrangig. Beispiele für wahrscheinlich zweitrangige biblische Wahrheiten möchte ich auch noch geben. Wie gesagt, es sind keine belanglosen Fragen, aber aus meiner Sicht für die Bewahrung der Einheit einer Gemeinde nicht entscheidend. Jetzt muss ich einmal tief Luft holen. Scheidung und Wiederheirat. Unstrittig ist, dass das, was Gott zusammengefügt hat, der Mensch nicht scheiden soll. Strittig ist unter bibeltreuen Auslegern, ob Jesus für den Fall ehelicher Untreue die Scheidung erlaubt hat oder nicht. Und dann geht's weiter. Und wenn ja, wenn er Scheidung erlaubt hat, hat er für diesen Fall auch die Wiederheirat erlaubt. Auch da gibt es unterschiedliche Ansichten. Klar ist in diesem Zusammenhang, dass ein Christ nur eine Christin heiraten soll. Das zweite Beispiel. Die Leitungsstruktur in einer Gemeinde ist zweitrangig aus meiner Sicht. Auch da gibt es Variationen. Es geht auch grundsätzlich um die Frage, wie viel Leitungskompetenz soll das Presbyterium haben? Wie viel Vollmacht soll bei der Gemeindeversammlung verbleiben? Aus meiner Sicht gibt es hier von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedliche Verteilungen. Es gibt aus meiner Sicht hier Spielraum, den man im Einvernehmen regeln kann. Was es aus meiner Sicht aber nicht gibt, ist, dass einer allein das Sagen hat in einer Gemeinde. Mehr Beispiele wollte ich nicht nennen. Also die Themen sind, glaube ich, bekannt. Ich wollte Ihnen hiermit eine Hilfestellung geben, hier vor Ort die Einheit der SERG in Wuppertal zu fördern. Und in der Verantwortung, dies zu tun, steht jeder Einzelne von Ihnen, der sich zu dieser Gemeinde zählt. Ich wünsche jedem Einzelnen von Ihnen dabei Gottes Segen, dass er in Demut dazu beiträgt, diese Einheit zu bewahren. Die Bewahrung der Einheit als Herausforderung für die christliche Gemeinde, das war das Thema dieses Vortrags. Drei Dinge waren hier besonders wichtig. Das erste, christliche Einheit ist eine Gabe Gottes, die in seinem Heilshandeln begründet liegt. Das zweite, christliche Einheit wird bewahrt, indem man in Demut darum kämpft. Und das dritte, die Einheit einer Gemeinde wird durch zentrale biblische Wahrheiten vorgegeben. Ich schließe mit einem Gebet von Paulus aus dem Epheserbrief, das gewiss auch für Sie alle gilt. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören, und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder begreifen können, ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen.